Hey yo, wo kommt eigentlich der Name her?
Der Name kommt aus China ursprünglich, tatsächlich, ja.
Aus China?
Also Großeltern väterlicherseits, Großvater väterlicherseits ist in China geboren, ja. Da kommt der Name her.
DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen.
Das Rauschen im Walde, die zweite Folge heute mit TTC-Cheftrainer Colin Heo. Hi Colin, grüß dich.
Hi Tom, danke für die Einladung.
Sehr gerne. TTC-Cheftrainer, hört sich schon verrückt an, oder?
Das hört sich toll an, ja.
Wer hätte das gedacht? Vor ein, zwei, drei, vier Jahren? Du selbst wahrscheinlich nicht.
Also zumindest nicht, dass es so schnell dazu kommen würde. Das definitiv nicht, nein.
Aber die Vision war schon immer da? Die Lust schon immer da gewesen, das mal irgendwann zu machen?
Die Lust, die Vision, ja. Beziehungsweise es kommt natürlich auch ein bisschen mit dem Werdegang. Also ab dem Zeitpunkt, das war jetzt vor zwei, drei Jahren, als ich mich dazu entschieden habe, wirklich hauptberuflich als Trainer Fuß zu fassen oder das zu probieren, war das auf jeden Fall ein großer Traum, eine Vision. Ob ich da jetzt so hundertprozentig dran geglaubt habe oder nicht dran geglaubt habe, ich glaube, ich habe mich damit so wahnsinnig gar nicht auseinandergesetzt, aber ein Traum, eine Vision war das definitiv, klar.
Mhm. Zum Einstieg gibt es immer, damit es ein bisschen leichter ist, für den Gast reinzukommen, 10 einfache Fragen, 2 Antwortmöglichkeiten, darfst du dir eine aussuchen.
Okay.
Facebook oder Instagram, wo findet man dich eher?
Nur auf Facebook.
Mario Barth oder Kurt Krömer?
Kurt Krömer sagt mir nichts. Ich sag mal Kurt Krömer.
Definitiv. Also egal, was es ist, Hauptsache nicht Mario Barth, das haben wir dann verstanden. Urlaub am Meer oder eher in den Bergen?
Also es gibt eine Insel, die nennt sich Sardinien, da kann man beides sehr schön verbinden. Ich kombiniere das gern mal.
Also warst du schon öfters dort?
Ja, zweimal.
Zweimal. Okay. Kaffee oder Kakao?
Kaffee.
Aber dann mit Milch, so ein bisschen?
Mit generell viel Milch, ja.
Okay. Bayern München oder Borussia Dortmund?
Bayern München.
Tatsächlich, das müssen wir rausschneiden, das geht ja gar nicht. Stern oder Spiegel oder doch der Fokus? Liest du was davon?
Nein, nee.
Tatsächlich
so wirklich, nicht. Also wirklich nicht, nee.
Die heutige Generation, wenn ich dich so nennen darf, du bist ja auch noch ein bisschen jünger, liest dann lieber und eher im Internet? Also wenn Nachrichten, dann eher auf diesem Wege? Wahrscheinlich, oder?
Ja, meistens im Internet tatsächlich, ja.
Mhm. Bahn fahren oder lieber mit dem Auto fahren?
Lieber Bahn fahren, zeitlich deutlich mehr im Auto sitzen.
Mhm. Beim Bäcker? Auch mit Smalltalk oder einfach nur bestellen und schnell wieder raus?
In der Regel schnell.
Mhm. Fitnessstudio oder Waldlauf? Das ist eine Frage, die uns Alexander Karakasewitsch geschickt hat. Nein. Fitnessstudio oder Waldlauf? Was ist dir lieber?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin eigentlich in der Mitte, aber ich würde auf Waldlauf gehen, weil ich aus dem Fitnessstudio einen Abstand genommen habe.
Okay. Wegen Corona oder einfach?
Nee, weil ich mache sehr gerne mit eigenem Körpergewicht zu Hause. Draußen laufen hatte ich auch mal einen Zugang zu gefunden. Mittlerweile im Moment nicht mehr so wahnsinnig viel, aber lieber in der frischen Luft draußen. Ja.
Mhm. Letzte Frage als Trainer, bist du da lieber Underdog oder Favorit?
Underdog. Ich bin lieber, also passt tatsächlich sehr gut. Ich bin lieber Underdog. Dann fühlt sich das natürlich nochmal viel größer an, wenn man tatsächlich was erreicht hat. Man hat weniger Druck und man kann überraschen. Das tue ich gern.
Dann lass uns mal über die Anfänge sprechen deiner Tischtennis-Karriere, sagen wir es mal so. Also wann war da so dieser erste Berührungspunkt mit Tischtennis? Ich meine, man kann so viel machen. Fußball, Stand-Up-Paddling, Eiskunstlauf. Du hast dich irgendwann mal für Tischtennis entschieden. Warum?
Das ist richtig. Also es geht jetzt erstmal nur, geht nicht um die Trainerkarriere. Ne? Also Tischtennis. Das hat angefangen, ich habe 2 Geschwister, eine ältere Schwester, einen älteren Bruder und wir haben früher viel miteinander gespielt, auch viel in Bewegung draußen, in verschiedenen Sportarten. Im Winter geht das natürlich nicht so gut draußen und da kamen wir auf die Idee, Tischtennis zu spielen, haben uns damals, im Keller hatten wir einen kleinen Tisch, der tatsächlich eben zu klein war, deswegen haben wir uns eine Tür ausgehangen, um die Spielfläche zu vergrößern und mit Legosteinen ein Netz gebaut. Das war so im Alter von 5, 6 Jahren und das war so mein allererster Zugang zum Tischtennis.
Und es hat sofort gefunkt? Ihr wart sofort?
Wir waren total begeistert. Ich weiß noch, dass wir viele, viele Stunden im Keller verbracht haben, begeistert. Und ich schätze mal, das war ein halbes Jahr, anderthalb Jahre später haben wir dann, mein Bruder und ich sind im Verein beigetreten in Rheinböllen. haben damals auch sehr, sehr engagierte Trainer gehabt, die also auf der ersten Ebene vor allem eine Sache gut gemacht haben. Die haben den Spaß und die Begeisterung an der Sportart vermittelt. Mhm. Und dementsprechend hatte ich auf der ersten Ebene da auch Glück, was die Trainer angeht, was ich tatsächlich mittlerweile fast als Wichtigstes finde, so beim Einstieg den Spaß zu vermitteln. Und kam dadurch auch, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe, schnell in verschiedene Kaderstrukturen rein, war sehr, sehr jung, wurde dadurch gefördert bis zum Verbandskader, D-Kader und ja, das war so mein erster Zugang zum Tischtennis.
Mit wie vielen Jahren bist du damals in den Verein gegangen? Wie alt warst du da?
Ich glaube, das war so im Alter von 7.
Also relativ früh,
wirklich. Relativ jung, ja.
Tatsächlich, okay. Diese erste Phase im Keller, wer hat euch da motiviert? Das war eure eigene Lust am Spiel. Da war es ja jetzt doch keiner, der euch dann irgendwie schon was gezeigt hat oder so, sondern ihr habt einfach nur gegenseitig diesen Wettkampf geliebt wahrscheinlich.
Ja, den Wettkampf und den Spieltrieb tatsächlich, ne? Also ich kann es soweit jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das irgendwie war. Wir haben uns irgendwas gesucht, kamen auf Tischtennis, kamen auf die Idee, uns da, also auch das Projekt, den Tisch so zu bauen, ne? Das ist dann als 5-6-Jähriger ist das schon eine Herausforderung irgendwie, beziehungsweise man muss sich da Gedanken machen, wie macht man das? Kommt auf die Idee mit den Legosteinen, mit der Tür und ist dann auch irgendwo stolz auf sich. Und ich weiß, dass wir viele Stunden begeistert da im Keller verbracht haben, ja.
Wenn du irgendwann mal ein Foto auskramen kannst von damals, dann sind wir dir sehr verbunden, wenn du uns das mal zeigst.
Sehr gerne.
Ja, das war Tischtennis. Du bist dann auch eigentlich immer am Ball geblieben von da an oder gab es noch mal Phasen, wo du gesagt hast, oh, jetzt kann ich es gerade mal nicht sehen, jetzt habe ich gerade mal keine Lust?
Das ist eine interessante Frage. Also ich kam, wie gesagt, sehr, sehr früh in diese Kaderstrukturen rein. Das heißt, schon in der Grundschule war ich, in der vierten Klasse in der Grundschule war ich, glaube ich, schon 4 Tage die Woche werktags 3 Stunden am Nachmittag unterwegs. Hab dann schon viele Stunden auf der Autobahn verbracht. Und ich weiß, dass es bei mir später so war, dass es eine Phase gab mit 12, 13, wo ich nicht mehr ganz so motiviert war, wo ich gemerkt habe, die Einheiten, es fällt mir schwieriger, mich zu fokussieren, wirklich Gas zu geben, wo ich auch einige Einheiten hatte, wo ich nachträglich mir bewusst wurde, die haben wenig Sinn gemacht für mich, für meinen Spielpartner, weil ich eben nicht entsprechend Gas gegeben habe und mein Spielpartner eben entsprechend auch nicht den Trainingspartner hatte, den er wollte. Hab dann das Training ein bisschen zurückgefahren und das war sehr erfolgreich bei mir. Also es hat auch mit privaten Sachen ein bisschen zu tun gehabt. Dass es einfach zu viel wurde. Also ich denke, dass das generell so ist, wenn man irgendwo sehr, sehr erfolgreich sein möchte und da viel aufopfert und seinen Fokus darauf legen möchte, ist es wichtig, dass man drumherum irgendwo gesettelt ist. Und ja, ich habe dann in der Phase, das war ja so in der Pubertät, 14, 15 habe ich zwei wichtige Jahre als Spieler verloren, weil ich, sage ich mal, einfach andere Prioritäten gesetzt hatte. Mhm. Freundeskreis oder am Wochenende mal feiern gehen. Ja, und dann mit 14, 15, mit 15 habe ich, glaube ich, auch meine beste Saison gespielt, Regionalliga Mitte ausgeglichen und hatte dann später, als ich wieder richtig Lust hatte und angreifen wollte, dann Schwierigkeiten, was Trainingsbedingungen anging. Also ich war nicht mehr im Kader drin zu dem Zeitpunkt. Weshalb ich einfach nicht einmal den Umfang, aber auch das qualitative Training hatte, was ich jetzt benötigt hätte, um mich nochmal entsprechend verbessern zu wollen oder auf dem Level zu arbeiten, auf dem ich arbeiten möchte. Und ich glaube, das kam auch ein bisschen daher, dass ich relativ früh dann als Trainer eingestiegen bin mit 17, parallel zur Schule und habe dann die ganze Oberstufe mit 19 habe ich Abi gemacht. Ich glaube, 4-5 Tage die Woche sogar Training gegeben dann. Hat ein sehr, sehr gutes Taschengeld. Das habe ich auch später nach dem Abitur weitergeführt. Ich habe ein FSJ in einem Tennisverein gemacht, auch dort Training gegeben, was eine sehr, sehr interessante Erfahrung war. Und auch während meinem FSJ später beim Studium immer parallel Training gegeben. Genau.
Wo hast du da angefangen als Trainer? Wo waren so die ersten Stationen?
Als Trainer, das war der TuS Alt-Weidelbach. Das ist bei mir um die Ecke. Also Rheinböllen ist mein Heimatort. Die Schule ist in Simmern gewesen, circa 13-14 Kilometer Entfernung. Und Alt-Weidelbach liegt da relativ in der Mitte. Es gibt relativ viele Vereine im Hunsrück, in denen ich damals Training gegeben habe. Das war in Simmern, das war in Sohren, später auch noch in Sohren, in Biebernheim, ich glaube, ich kriege gar nicht alle Vereine zusammen. Also ich habe mal vor ein, zwei Jahren mal versucht, das nachzuvollziehen. Ich glaube, hatte ca. 30 Vereine, wo ich wirklich regelmäßig was gemacht habe über eine längere Zeit und bestimmt 60, 70 Vereine, wo ich irgendwie mal aufgeschlagen bin, sage ich mal so.
Rückblickend, diese ein, zwei Jahre, haben die dich ein Stück weit Tischtenniskarriere gekostet? Wäre was drin gewesen oder bist du, wie schätzt du das realistischerweise ein? Was hättest du erreichen können?
Das habe ich mich sehr oft selbst gefragt und ich kann dir das so nicht beantworten. Ich kann es mir auch nicht beantworten. Also ich werde es wahrscheinlich niemals erfahren, wo die Reise hingegangen wäre. Vom Gefühl her glaube ich, dass ich es mal geschafft hätte, so in der dritten Liga, zweiten Liga aufzuschlagen, damit mitspielen zu können, zumindest hinten in der zweiten Liga, beziehungsweise zumindest in der zweiten Liga, wie sie vor 4, 5 Jahren noch existiert hat. Die werden ja auch immer stärker, die Ligen. Aber tatsächlich kommt da auch eine sehr, sehr große Trainermotivation her. Also weil ich mir sehr, sehr bewusst bin, diese wichtige Phase, warum das bei mir nicht geklappt hat. Aber auch, weil Tischtennis immer ein sehr, sehr großer Anker in meinem Leben war. Also gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht oder überhaupt Ziele zu verfolgen, da hat mir Tischtennis sehr viel gegeben und auch, glaube ich, sehr viel beigebracht so fürs Leben, dass es einfach wert ist, an seine Ziele konsequent weiter zu verfolgen und fokussiert auch an manchen Themen zu arbeiten. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, dass da eine sehr, sehr große Motivation in meinem Trainerwesen herrührt. Einmal in der Arbeit mit Jugendlichen, aber auch insgesamt für die Sportart, weil ich super motiviert oder eine riesen Leidenschaft für den Sport habe, sehr, sehr gerne, sehr ehrgeizig bin, auf einem hohen Level arbeite und jetzt einfach auf der Trainerseite das fortführen kann.
Wenn du früher so selbstkritisch warst und wusstest, da waren Trainingseinheiten dabei, da hast du deinem Trainingspartner und dir selbst nicht viel gegeben, das hat nicht viel gebracht. Bist du heute in der Lage zu erkennen, wenn jemand ins Training kommt, es äußerlich versucht, aber irgendwo da was fehlt? Siehst du das heute bei der Arbeit im Training an Spielern manchmal, wenn du sagst so, Digga, ich sehe dir genau an, dass das heute nicht so wirklich was gibt, ne? Also das merkst du sowas? Hast du da schon so ein Gespür für entwickeln können?
Ja, teilweise. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange arbeitet man mit einer Gruppe zusammen. Wie gut kennt man die Charaktere? Es gibt sicherlich Spieler, wo ich zumindest das Gefühl habe, ein sehr, sehr starkes Gefühl habe. Ich sehe nach 5 Minuten direkt, hat die gut geschlafen oder nicht oder er oder... Oder oft ist es auch so bei einzelnen Spielern, man kennt die Charaktere ein bisschen besser, man weiß auf einmal von den Eltern, der schreibt nächste Woche eine Mathearbeit oder in 3 Tagen und ist nach 3 Minuten Training überhaupt nicht überrascht, dass der heute nicht so aufnahmefähig ist wie an anderen Tagen. Und also ich würde behaupten, ja, eine Sicherheit gibt es natürlich dafür nie, aber ja.
Also so ein bisschen hat man da schon was mitgenommen. Ja, du hast dann studiert, was hast du und wo hast du studiert?
Nach meinem FSJ habe ich in Trier Architektur studiert. Ich war 8 Semester eingeschrieben, ich würde sagen 3, 4 Semester sehr, sehr, sehr ernsthaft studiert und wusste dann relativ früh, okay, das ist es nicht. Das möchte ich mein Leben lang so nicht machen, wusste aber auch nicht genau, wo soll die Reise hingehen. Nach dem Abi, eigentlich wollte ich immer Sport studieren, weil das meine Leidenschaft, mein Interesse ist. Wusste aber damals nicht, was soll ich damit anfangen. Ich wollte kein Lehrer werden und dachte, du kannst damit sonst nur schlaue Bücher schreiben. Betrachte mich als kreativen Menschen, der trotzdem irgendwo rational denkt und das gerne kombiniert und hatte mit Architektur nach einem Praktikum da ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, nach einigen Semestern war ich mir sicher, das ist es nicht. Und da ich immer weiter Training parallel gegeben habe, immer im Tischtennis gearbeitet habe, das hat mir immer sehr viel gegeben, gute Trainingseinheiten und überhaupt längere Phasen, in denen was passiert ist, in denen Vereine oder Abteilungen gewachsen sind, sich entwickelt haben, das hat mir immer sehr, sehr viel gegeben. Und dann habe ich mich danach dazu entschlossen, Sport und Wirtschaft zu studieren. Sport, das ist meine Leidenschaft, mein großes Interesse und Wirtschaft aus dem Grund, weil ich mir gesagt habe, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, irgendwann mal selbstständig zu sein und dann ist das sicherlich kein schlechter Weg, da einen großen Überblick zu finden. Mhm. Genau.
Du bist immer als Trainer auch aktiv geblieben und immer am Ball geblieben, aber wann war für dich so der erste Punkt, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich in meiner Trainerlaufbahn mal einen nächsten größeren Schritt? Also was war für dich mal in den vergangenen Jahren ein großer und wichtiger, ein entscheidender Schritt zu sagen, ich fokussiere mich jetzt wirklich mal auf diese Trainingsarbeit und auf meinen Job als Trainer?
Also ganz wichtige Person muss ich, das war eine ganz wichtige Person zum einen auch. Das war einmal Chris Pfeiffer, mein Vorgänger. Chris und ich haben zusammen die B-Trainerlizenz gemacht und hatten auch denselben Wohnort gehabt, das letzte Jahr nicht, aber davor, die letzten 3-4 Jahre, haben wir beide in Mainz gewohnt. Dort hatte ich, habe ich gewohnt in der Zeit, in der ich mein Sportökonomie-Studium gemacht habe. Und wir hatten natürlich sehr, sehr engen Kontakt, weil er in Mainz 05 Trainer war. Ich habe oft dort mittrainiert. Und einige Jahre vorher war er Verbandstrainer in Rheinhessen und hatte kurz vorher, ich kriege es gar nicht mehr so gut zusammen, aber es war kurz vorher, da hat er die A-Lizenz gemacht und hatte sein Lehramtsstudium quasi geschmissen. Hatte vorher viel Training gegeben und hatte dann wirklich gesagt, ich gehe hauptberuflich auf Tischtennis, ich mache die A-Lizenz und hat das Lehramtsstudium geschmissen. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen alles und hatte einen sehr, sehr großen Respekt vor ihm, dass er da den Mut aufgebracht hat und wirklich gesagt hat, ich gehe jetzt diesen Weg. Das war für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, dass man, ja, wenn man sich was vornimmt und wirklich hinten dran ist, dass man das auch, dass das geht, dass man seine Ziele da erreichen kann. Und das war für mich einmal so ein Zeichen, okay, das geht auch im Tischtennis, man kann als hauptberuflicher Tischtennis, kann man Fuß fassen. Spielt auch ein bisschen mit, Chris ist als Spieler, sage ich mal, noch einen Ticken schwächer als ich. Also wir sind beide auf dem Level, für einen Erstligatrainer spielere ich jetzt keine wahnsinnig guten Spieler gewesen, ne? Sagen wir mal so. Und dass man auch als Spieler, der jetzt nicht im Profibereich war, dort Fuß fassen kann, das war für mich sehr inspirierend. Ja, und dann war es einfach so, dass ich während meinem Studium Sport und Wirtschaft parallel auch weiter Training gegeben habe und da sich einfach auch über Trainerhonorare, aber auch über entsprechende Stellen, die leistungsbezogener sind, die attraktiver waren, ja, da eine Perspektive ergeben hat. Und nach meinem Studium und nach der A-Lizenz habe ich mir dann gesagt, ich gebe mir 1-2 Jahre und probiere es zumindest.
Du hast es probiert, unter anderem in Luxemburg. Wie kam da der Kontakt zustande?
Das war ein Zufall. Wir hatten einen Spieler aus Ecuador bei uns in Simmern in der Oberliga als Topspieler. Und es war bei uns relativ früh klar, dass wir ihn finanziell nicht halten können. Er ist in Anführungsstrichen Profi gewesen zu der Zeit, also auf der Ebene, dass er sich mit sehr wenig Geld, sage ich mal so, hier in Europa über Wasser hält. Das ist natürlich dann auch eine Existenzfrage für ihn gewesen. Wir hatten eine sehr, sehr gute Beziehung, weil er auch viele, viele Wochenenden bei mir immer oder vereinzelt Nächte bei mir geschlafen hat, Anreise- und Abreisen-Nächte. Und dann habe ich einfach versucht, mit meinem Netzwerk ihm ein bisschen weiterzuhelfen, einen Verein zu finden und hatte dann einen Trainerkollegen in Luxemburg angeschrieben, der dort hauptberuflich Trainer ist, weil Luxemburg bekanntlich einfach finanziell da ein bisschen besser zahlt auf einem ähnlichen Level. Und so kam ich mit dem DT Hüstadt-Volcht in Kontakt, im Erstligaverein in Luxemburg, in dem ich jetzt seit 3 Jahren arbeite. Die haben einen Spieler gesucht, das wurde mir nahegebracht und ich habe versucht, ihn zu vermitteln. Leider hat das nicht geklappt aufgrund von organisatorischen Schwierigkeiten, weil der ecuadorianische Spieler in Leipzig in einem Trainingszentrum damals war und das einfach organisatorisch ein bisschen zu viel war. Auf jeden Fall kam der Kontakt so zustande und der DT Hüstadt-Volch hatte damals dann schon ein großes Interesse an mir als Spielertrainer geäußert, weil sie tatsächlich auch einen Spielertrainer eben gesucht haben. Und in der ersten Saison war es so, ich hatte in Simmern schon zugesagt, bin als Spieler also in Simmern geblieben und habe die erste Saison erstmal mit einem Trainingstag pro Woche dort gestartet. Und es war eine sehr, sehr harmonische Beziehung, hat sich dadurch entwickelt, sage ich mal so. Also ich fühle mich sehr, 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 sehr wohl dort beim DT Hüstadt-Volcht und habe dann ein Jahr später angefangen und bin immer 3 Tage vor Ort geblieben, Donnerstag bis Samstag.
Sehr intensiv gearbeitet, auch im Nachwuchs, hast du mir erzählt. Also ihr habt da richtig was aufgebaut. Und dann kommt irgendwann die Möglichkeit, dann doch den Schritt zurückzumachen nach Grenzau. Wie hat sich das bei dir entwickelt? War das ein Prozess? Kam das irgendwie mal zur Sprache? Oder wie ist da die Entwicklung gewesen, dass Grenzau und du, dass ihr zusammengefunden habt wieder?
Die Entwicklung. Ich denke, wichtig war, dass ich letztes Jahr oder zur letzten Saison in Grenzau mit eingestiegen bin im Trainerteam, dort einen Tag im Leistungsnachwuchszentrum gearbeitet habe. Und dadurch gab es einfach einen engen Kontakt zum Verein. Dadurch war ich einmal vor Ort. Der Kontakt zum Verein generell, der besteht schon, was heißt, ja, schon länger. Ich habe als Jugendspieler schon 2-3 Jahre dort regelmäßig einmal mittrainiert. Und ja, eines Tages kam Markus Ströer auf mich zu und hat mich angesprochen, ob ich da nicht Interesse daran hätte. Wir haben uns dann einige Male zu dritt zusammengesessen. Olaf, Markus und ich, und letztendlich bin ich sehr, sehr glücklich und froh, dass ich mich der Herausforderung stellen darf hier und die Chance bekomme, mich in der ersten Liga zu beweisen als Trainer. Ja.
Wie fährt man mit dem Gefühl nach Hause, da ist jetzt jemand, der hat Interesse an dir, der Markus spricht dich an und sagt, hör mal, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Da gehen einem doch 1000 Gedanken durch den Kopf, oder? Also ging es dir da ähnlich oder konntest du erstmal sagen, okay, ich höre mir erstmal alles an, oder hattest du eine gewisse Euphorie? Wie war das so für dich? Ich meine, du bist jetzt 31, richtig? 31?
Richtig, ja. Klar, eine gewisse Euphorie. Sind auch einige Fragen, die aufgetaucht sind. Ich sag mal so, mir war natürlich bekannt, Chris macht nicht weiter in Grenzau und da wird ein neuer Trainer gesucht. Deswegen der Gedanke, also ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, könnte ich das sein? Ich habe auch überlegt, soll ich mich drauf bewerben? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, die entsprechenden Positionen in den Ämtern, die wissen, ich bin hier. Mhm. Die wissen sicherlich auch, das wäre eine attraktive Stelle. Also wenn die Interesse an mir haben sollten, dann werden die mich sicherlich auch ansprechen. Mhm. Das war ja glücklicherweise für mich auch der Fall gewesen. Tatsächlich war es aber so, dass ich jetzt nicht freudestrahlend aufgesprungen bin und gesagt habe, ich mache das auf jeden Fall. Ich möchte das in jedem Fall machen. Das liegt einfach daran, weil ich in Luxemburg sehr, sehr glücklich bin in dem Verein. Und zwar nicht nur mit den Spielern, mit den Trainingsgruppen, sondern eine ganz wichtige Sache auch mit dem Team, mit den Menschen, die hinten dran sind, von denen man nicht sehr, sehr viel mitbekommt. Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre, so die erfolgreichsten Jahre im Verein gefeiert, die der Verein seit Gründung gehabt hat. Und da wird sicherlich, weil ich sehr, sehr viel in der Halle auftauche, mir viel zugesprochen. Und ich bin mir auch sehr, sehr, sehr sicher, dass ich da einen großen Anteil dran habe. Aber das ist natürlich, das fällt auf sehr, sehr viele Köpfe zurück, die da viel Arbeit organisatorisch leisten, die man so nicht unbedingt mitbekommt. Und das ist vor allem ein Arbeiten, was ich bisher so noch nicht erlebt habe, sage ich mal so, in so einem angenehmen Team. Und deswegen war es für mich natürlich, auch wenn die Stelle erste Bundesliga in Deutschland sehr attraktiv ist, was mir in erster Linie auch erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich mich hier wohlfühle und in einem guten Team zusammenarbeite. Und dementsprechend waren die Gespräche mit Olaf, mit Markus meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Da einfach ein gutes Gefühl zu kriegen, dass man eine gute Kommunikation hat, dass man eine gewisse Vertrauensbasis hat. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt, dann sehr, 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 sehr zügig ein großes Ja zu geben. Mhm.
Wir sprechen gleich über Grenzau, geben ganz kurz ab in die Werbung, lieber Colin, und sprechen darüber, ob du Lotto spielst. Spielst du Lotto?
Nein.
Tatsächlich nicht?
Nein.
Du magst kein Glück haben oder nicht so viel Geld? Und Nein, an dieser Stelle danken wir mal Lotto Rheinland-Pfalz seit sehr, sehr vielen Jahren. Oh, das ist meine Katze übrigens. Brauchst du eine Katze? Hast du eine Katze?
Noch nicht, nein.
Okay, du kannst die nachher mitnehmen, wenn du möchtest. Kannst du dir zumindest ausleihen. Lotto Rheinland-Pfalz, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ganz wichtiger Partner des Sports, Spitzensports in Rheinland-Pfalz und auch natürlich Partner des TTC Zugbrücke Grenzau. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Und wir kriegen Colin Hero noch dazu, Lotto zu spielen. Davon bin ich absolut überzeugt. Du sagst mir einfach deine Glückszahlen und wenn ich gewinne, kriegst du auch was ab. Ist das ein Deal?
Okay.
So machen wir das. Grenzau. Du hast dich irgendwann für Grenzau entschieden und du hast eben ganz uns auch erzählt, dass du, wie eng du mit Chris Pfeiffer befreundet bist. Gab es auch Momente, wo du Chris gesehen und beobachtet hast in einer sehr schwierigen Saison und dir gedacht hast, möchte ich jetzt in seiner Haut stecken? Möchte ich wirklich seine Nachfolge antreten? Also es ist ja nun kein leichter Job, den du da jetzt übernimmst.
Gut, ich habe ich sage bewusst aus der Ferne, auch wenn ich tatsächlich oft nah dran war, aber ich habe aus der Ferne dieses Jahr natürlich viel mitbekommen. Dabei sage ich es aus der Ferne, weil wenn ich mit der Jugend arbeite auf der einen Seite der Halle und er mit den Profis auf der anderen Seite der Halle, dann sind wir in derselben Halle, das ist relativ nah. Was er jetzt aber genau mit denen da am Tisch arbeitet, das kann ich überhaupt nicht bewerten. Das kriege ich gar nicht mit. In der Saison, unabhängig von der Arbeit in der Halle, gibt es natürlich andere Schwierigkeiten, die aufkommen können, die jetzt in der vergangenen Saison auch aufgekommen sind. Ja, ich habe das mitbekommen, ich habe Schwierigkeiten mitbekommen, habe aber allerdings auch dieses Jahr verhältnismäßig dafür, dass wir doch sehr, sehr nah zusammen waren, jetzt vom Arbeitsstützpunkt her, relativ wenig Kontakt gehabt, weil wir beide unglaublich viel Trubel hatten. Mhm. Weil ich hatte eine Teilzeitanstellung bei Butterfly und hatte parallel drei Vereine, die ich noch betreut hatte. Er hatte in Grenzau den Erstligaverein parallel noch den Diplomtrainer und auch noch beim DTDB eine Stelle. Das heißt, wir haben sehr, sehr, beide zeitlich sind wir sehr, sehr stark eingespannt gewesen und da hat der direkte Austausch ist da ein paar Mal sehr, sehr kurz gekommen, beziehungsweise haben wir den einen oder anderen Abend, den wir mal privat verbracht haben, auch gern mal nicht über Tischtennis gesprochen oder nicht die ganze Zeit. Mhm. Aber ja, ich habe das natürlich mitbekommen und habe mir vor der Saison auch Fragen gestellt, was für Probleme aufkommen können und habe mir aber auch gesagt, dass ich mich irgendwo auch darauf freue, weil das natürlich immer Sachen sind, an denen man wachsen kann. Also Probleme, Herausforderungen, ob man sie löst, nicht gelöst kriegt, denke ich, dass man immer was mitnehmen kann, was lernen kann für die Zukunft und dran wachsen wird, ja.
Gab es irgendwann die Frage von Colin an Chris, soll ich es machen?
Nein, die gab's so tatsächlich nicht.
Die gab es tatsächlich
nicht. Das habe ich für mich ausgemacht, ja. Mhm.
Wir haben vorher kurz gesprochen und du hast gesagt, du magst nicht so sehr im Detail über die Spieler der Mannschaft sprechen, weil du sie persönlich noch nicht wirklich kennst und nicht mit ihnen gearbeitet hast. Dennoch, du hast mit allen schon gesprochen. Mhm. Wie sind so die ersten Eindrücke deines neuen Kaders? Was hast du da so an Eindrücken mitgebracht?
Ja, es ist ein junger, dynamischer Kader mit einem Tischtennis-Papa dabei, sage ich jetzt mal so liebevoll. Wir hatten jetzt einige kurze Telefonate gehabt, einige WhatsApp-Nachrichten.
Gar nicht so
kein
einfach.
Kein einfaches Wort, ja. Ja, es ist schwierig jetzt da wirklich was über den Charakter, über die Person sagen zu können oder zu wollen. Ich verstehe mich mit allen sehr gut, freue mich unglaublich Anfang August auf die erste Kennenlernen-Vorbereitungswoche. Und aktuell kann ich dazu gar nicht viel mehr sagen.
Es gibt ja nun einige Jungs, die so ein bisschen was auch mitbringen an Vorgeschichte. Ich meine, Jannis Skoropoulos war schon da. Mhm. Andere Spieler kennt man natürlich auch. Natürlich hat die Verpflichtung von Karacasevic durchaus auch ein Echo hervorgerufen. Ist das einer, auf den du dich auch irgendwie dann doch besonders freust, weil er nun einfach eine Marke ist? Oder glaubst du, es wird vielleicht spannend werden im Zusammenspiel, der 31-jährige Trainer gegen den deutlich älteren Spieler? Aber es ist ja schon eine spannende Konstellation, das kann man ja noch nicht abstreiten.
Ja, es ist definitiv eine spannende Konstellation. Es kann da sehr, sehr viel passieren. Ich lasse mich überraschen,
okay.
Sage ich mal so.
Wir haben in den vergangenen Jahren eine klare Rolle gehabt in der Bundesliga. Und sind wir ganz ehrlich, wir werden in diesem Jahr auch vermutlich nicht direkt um die Meisterschaft mitspielen. Mit welcher Erwartungshaltung gehst du und darf der Fan in die neue Saison gehen? Also was können wir bringen? Was kann ein Ziel sein, ohne dass man Zahlen nennt, dass man Tabellenstände nennt? Aber was ist das Mindeste, was du sehen möchtest und was dann vielleicht auch den Fan glücklich machen kann?
Ja, also das Ziel, was ich habe, ist eigentlich, oder ich lasse das eigentlich weg, das Ziel, das ich habe, ist, dass jeder Spieler an jedem Spieltag einfach 100% gibt und nicht nur 100% gibt, sondern das wirklich auch wirklich nach außen trägt und den Zuschauer das erkennen lässt, dass ich hier in der Halle stehe und brenne und das Ding unbedingt gewinnen will. Und auf der anderen Seite haben wir zwei bis drei noch sehr, sehr junge, also zwei sehr, sehr junge Spieler und einen Spieler, der immer noch jung ist, immer noch Entwicklungspotenzial hat in der Mannschaft. Daher mein großes Ziel ist es, auch wenn ich wenig Arbeit mit den Spielern habe, also die Spieler trainieren ja in ihren Zentren, die sind nicht vor Ort in Grenzau, bis auf zwei Tage Spielvorbereitung, auch wenn ich da relativ wenig Zugriff auf die Spieler habe, ist mein ganz großes Ziel, dass sich die jungen Spieler einfach gut entwickeln. Mhm. Das heißt, auch wenn wir jetzt kein Zentrum vor Ort haben, ich möchte gerne mal in die Zentren zu den Spielern vor Ort reisen, guten Kontakt zu den Heimtrainern aufbauen, also die Heimtrainer kennenlernen, mit denen in Kontakt bleiben und auch zu wissen, woran wird dort gearbeitet, um dann auch am Wochenende, ja, um das dann eben auch am Wochenende zu wissen, das sind die Punkte, da fühlt er sich im Moment sicher, dass er da die Woche nicht trainiert. Und ja, einfach zu wissen, woran ich bin, woran der Spieler gerade arbeitet und wie der Spieler, möglichst zu wissen, wie denkt der Spieler in der ein oder anderen Spielsituation.
Wir wollen die Fans ja noch stärker mit ins Boot nehmen, also die Kommunikation noch deutlich ausbauen in den sozialen Netzwerken. Das heißt unter anderem auch, wir wollen die Fans fragen, wie würdet ihr denn aufstellen am Wochenende? Deine eigene Aufstellung, entsteht die schon in der Woche davor, schon Wochen davor, oder entsteht die tatsächlich nach den ganz frischen Eindrücken, die du am Abend vorher gewonnen hast mit den Spielern?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es geht natürlich einmal darum, es gibt Mannschaften, da kann man besser planen, es geht gegen den Spieler, geht gegen den Spieler. Dann gibt es auch Mannschaften, die sind mit 6 Spielern aufgestellt. Da kann man 3 Spieler einplanen und alle 3 Spieler werden als Gegner nicht aufschlagen am Wochenende. Das heißt, ab und zu kann man die Aufstellung natürlich auch ein bisschen danach orientieren, gegen welchen Gegner geht es und welcher Gegner liegt welchem von unseren Spielern da einfach besser. Es geht natürlich aber auch um die Form. Wer ist gerade formstärker? Da geht also gerade bei uns, weil wir eine Mannschaft haben, die sehr, sehr ausgeglichen ist. Das heißt, es wird sich vorab damit auseinandergesetzt, aber final bin ich mir relativ sicher, wird sich die Aufstellung am Tag vorher, vor allem am Tag vorher entscheiden. In den seltensten Fällen hoffentlich am selben Tag.
Der Blick auf die Liga, wie nimmst du die Liga wahr, die unheimlich stark sein wird, auch in der nächsten Saison? Da tut uns niemand den Gefallen und sagt, komm, wir machen ein bisschen dünner dieses Jahr. Das wird nicht passieren.
Ja, die Liga ist noch mal stärker geworden, Ticken, würde ich sagen. Wir müssen Gas geben, sage ich mal so. Also wir kriegen nichts geschenkt. Wir haben sicherlich keine Mannschaft, wo wir sagen können, da fahren wir hin und nehmen sicher, ganz, ganz sicher die Punkte nach Hause. Es gibt aber auch viele Mannschaften meines Erachtens, oder das heißt viele, es gibt auch einige Mannschaften im Mittelfeld, würde ich sagen, die sehr ausgeglichen sind, wenn wir einfach einen sehr, sehr guten Tag haben und da ein bisschen über unsere Möglichkeiten spielen, die Sachen vielleicht ein gutes Zuhause spielen und dann über die Zuschauer nochmal die Spieler beflügelt werden, dass da auch gegen eine Mittelfeldmannschaft der ein oder andere Punkt mal zu klauen ist. Das würde ich mir wünschen, das könnte ich mir vorstellen, aber das ist jetzt keine, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch,
Es ist keine richtige Prognose natürlich. Es gibt diese Wünsche, was wir machen wollen, aber ob es wirklich so eintritt, das kann man ja wirklich unheimlich schwierig sagen im
Vorfeld. Genau, also es geht natürlich auch, hängt vieles davon ab, wie entwickeln sich unsere Spieler jetzt dieses Jahr nochmal, die letztes Jahr sich schon mal an die Liga rangetastet haben, wie sehr können sie jetzt im zweiten Jahr dann noch mal einen deutlichen Sprung schaffen.
Grenzau geht in die 38. Bundesliga-Saison in Serie. Das ist ja nicht so viel, man sich verstecken muss. Im Gegenteil, das ist ja nun schon eine ganz schöne Hausmarke. Jetzt geht es trotzdem in den vergangenen Jahren sportlich eher nicht um die großen Titel mehr. Also zumindest geht es darum aktuell nicht. Wie kann man aus deiner Sicht vermitteln, dass man trotzdem ein Stück weit stolz darauf sein kann, ein Fan des TTC Grenzau zu sein, zu den Spielen zu kommen, auch wenn man weiß, es wird sportlich schwer, aber wie kann man das vermitteln? Es geht heute im Sport ja ganz immer nur um höher, schneller, weiter, um Gewinn, Gewinn, Gewinn. Wie kann man es schaffen, dass die Fans erkennen, dass sie hat eine Wertigkeit? Hier spielt man immer noch Bundesliga, obwohl die Mittel gering sind und obwohl man immer fair und ordentlich wirtschaftet. Das hat ja nun auch einen Wert, auch wenn es keinen sportlichen in dem Sinne hat.
Ich sag mal so, dass Grenzau hat sich ja ein bisschen gewandelt in den letzten Jahrzehnten, wofür Grenzau wirklich steht. Grenzau war früher immer ein sehr, sehr, sehr großer, erfolgreicher Verein, nicht nur auf deutscher, sondern auf europäischer Ebene, mit einem großen Trainingszentrum vor Ort. Das ist die letzten Jahre, gerade was Erfolg angeht, sowohl in Deutschland als auch in Europa, nicht mehr so stark vorhanden. Aber es gibt natürlich viele, viele Arten von Erfolg. Und es gibt eine Ebene von Erfolg, wo meines Erachtens Grenzau sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und sehr erfolgreich war. Und das ist es, jungen Nachwuchstalenten da eine Chance zu geben und sie heranzuführen an den Profibereich. Also es gibt einige sehr, sehr junge Spieler, als auch junge Trainer mit Chris, mit mir, die in Grenzau eine Chance bekommen haben und dann tatsächlich auch im Profibereich Fuß fassen konnten. Das finde ich ist auch eine Sache, auf die man auf jeden Fall stolz sein kann als Verein.
Das ist momentan einfach die Rolle, die man auch hat sportlich in der Liga. Ne? Und da muss man einfach ein Stück weit. Wichtig ist, glaube ich, dass die Zuschauer und dass die Fans in die Halle kommen und spüren, die Mannschaft gibt alles. Das war ja nun in den vergangenen Jahren, nicht letzte Saison, aber in den vergangenen Jahren auch nicht immer der Fall. Lag immer an einzelnen Spielern dann völlig klar. Das wird dir auch wichtig sein, dass die Spieler genau das auch am Tisch zeigen, egal ob sie dann mal gewinnen oder verlieren. Natürlich will man gewinnen, aber zumindest das Gefühl muss da sein, da habe ich jetzt definitiv alles gegeben. Ne?
Definitiv. Also ich denke, im Profibereich, die Spieler, die wollen auf jeden Fall, die wollen immer alles geben. Mhm. Die wollen natürlich, gehen die nicht an den Tisch, um zu verlieren. Aber für mich ist es eine Frage, wie kann man da, an welchen Schrauben kann man drehen, dass der eventuell an der einen oder anderen Situation nochmal, ich sage nicht mehr Biss hat, aber eventuell sein Trigger, den er hat, dass er sich da nicht mehr selbst im Weg steht, dass er die Emotionen ein bisschen mehr in den Griff bekommt und dann den Willen, den er hat, einfach mehr auf den Fokus setzt und weniger auf diesen auf die Wut eventuell, die da gerade schlummert. Aber ein ganz wichtiger Stichpunkt für mich ist da vor allem auch Team Spirit. Also ich bin der ganz großen Überzeugung, dass man, wenn man es auch bei uns in der Individualsportart schafft, einen guten Team Spirit zu entwickeln und ein Gefühl zu entwickeln, wenn ein Spieler A am Tisch steht, dass die anderen drei Spieler hinten an der Bande zu 100% hinten dran stehen, in jeder Situation, im Idealfall sogar auch noch alle Zuschauer, dass da ein familiäres Gefühl entstehen kann, was in der kleinen Tischtenniswelt ja definitiv möglich ist, dann glaube ich schon, dass man da nochmal 1-3% eventuell rauskitzeln kann im fünften Satz in der Verlängerung.
Freust du dich, dass es jetzt endlich dann bald irgendwann irgendwie losgeht?
Ach, klar, ja. Definitiv.
Wie sieht denn eine Vorbereitung derzeit aus? Also hast du zu Hause schon, wie kann man sich überhaupt vorbereiten als Trainer für diese neue Aufgabe?
Also im Moment sieht meine, in dieser Woche sah meine Vorbereitung so aus, dass ich durchgeatmet habe, dass ich Abstand genommen habe. Ich habe jedes Jahr im Sommer immer mal gerne eine Phase, wo ich ein bisschen rausgehe von Tischtennis, zumindest beruflich rausgehe. Und aktuell habe ich bei mir meine Wohnung neu renoviert und neue Energie getankt, mich wenig mit Tischtennis auseinandergesetzt, denn wenn es losgeht,
dann wird es intensiv.
Dann wird es sehr intensiv und fehlen manchmal auch die Zeiten, um abzuschalten, sage ich mal. Aber dann, also mir tut es sehr, sehr gut, im Sommer einfach mal raus zu sein, vom Kopf her aus der Tischtenniswelt. Zumindest mal für 1-3 Wochen.
Wer wohnen möchte wie Colin Heo, welche Farbe muss die Wand dann haben? Gab es unterschiedliche Farben, neue Farben?
Gut, ich bin eingezogen, da war eine Wand blau, die ist blau geblieben.
Okay.
Und alles andere ist noch weiß. Es wird jetzt, ich sehe eine Wand bei dir, die ist so, wie nennt man dieses Grün?
Oh Gott, ja, ich frage mich nach Farben.
Nennst du mich nach Farben? Keine Ahnung. Ja, es gibt bald bei mir, wird es so eine Tafelwand geben in dieser schönen grünen Farbe. Und da kann ich alle meine Ideen und meine Konzepte, meine To-Dos dann auf meiner Tafel-Ideenwand ausbreiten.
Das klingt sehr, sehr spannend. Wir haben am Anfang über deinen Namen gesprochen, Colin Heo. Wurzeln in China, erklär das noch ganz kurz.
Ja, mein Großvater ist in China geboren, aber tatsächlich nur. Ist dann in Malaysia aufgewachsen. Dort ist mein Vater auch geboren, der gemeinsam mit seinen 6 Geschwistern, nein, einer ist in Malaysia geblieben, 5, also er und 5 Geschwister sind alle ausgewandert in verschiedene Länder, Deutschland, England, Australien. Und mein Vater ist in Deutschland, hat in Deutschland studiert, hier meine Frau kennengelernt, meine Mutter. Hier meine Mutter kennengelernt und ist dann hier geblieben nach dem Studium.
Das heißt, wenn du heute die Familie besuchst, dann ist das nicht wie bei mir, du fährst nach Koblenz, sondern du fährst durch die Weltgeschichte.
Ich fliege.
Du fliegst durch die Weltgeschichte.
Also wir waren früher, erinnere ich mich sehr, sehr gern zurück, oft in London. Da wohnen ja Cousins und meine Tante väterlicherseits mit 3 Cousins, Cousinen. Und wir waren immer einmal im Jahr, ich glaube im Sommer 2 Wochen dort, im Winter waren die 2 Wochen bei uns und das sind nochmal 3 zusätzliche Geschwister so gefühlt. Ansonsten kenne ich meine Verwandtschaft väterlicherseits, kenne ich mal gesehen, aber sporadisch. Ich habe eine große Family Reunion, da war ich 13, 14, da waren wir 4 Wochen in Australien mit, ich glaube, 20, 23 Cousins, Cousinen, so in dem Dreh.
Wow, okay.
War eine schöne Zeit, ja.
Das war mal eine Reise, ne? Das wäre eine schöne Mannschaftstour nach Australien. Ja, das
könnte man machen. Könnte man mal anfragen.
Wir fragen mal Olaf und Markus indirekt schon in diesem Podcast jetzt hier mit dieser Botschaft und mal gucken, was sie dann dazu sagen.
Oder vielleicht auch potenziell neue Sponsoren.
Das, ja, absolut. Also das muss ja drin sein eigentlich, so eine kleine Mannschaftstour am Ende der Saison nach Australien. Zum Abschluss, dein ganz persönlicher Wunsch für die neue Saison.
Mein ganz persönlicher Wunsch ist es, einfach eine gute Zeit zu haben mit den Spielern. Ja, eine gute Zeit in der Halle zu haben und möglichst viel dazu zu lernen, sowohl für mich als auch für alle Spieler im Team.
Colin Heo, herzlichen Dank.
Vielen Dank, gerne.
DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen.